Hallo und herzlich willkommen bei Und Aus.
Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot.
Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Mit dem Thanatologen, Notfallpsychologen, ehemaligen Bestatter und Bestsellerautor Martin Prein.
Und mit Redakteurin Alexandra Ludwig.
Ein Gespräch über den Tod
und das Leben. Diese Idee dieser romantischen Liebe, diese Idee des Ein und Alles, der ich da bis zum Ende meines Lebens bedingungslos liebe, ist offenbar vermutlich eine sehr junge menschheitsgeschichtliche Vorstellung. Und ja. Ich war halt da vorsichtig, weil wenn man sagt, bis der Tod scheidet, dann sind wir geschieden und dann kommst du ins Jenseits nachher um und der Mann ist schon 10 Jahre drüben und dann kommst du um und dann hat er schon lange andere. Ja, weil der Tod hat uns geschieden, Ende Gelände.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
Das weiß ich gar nicht, ich war schon lange auf keiner Hochzeit nicht mehr. Also ich komme mehr auf Beerdigungen, was ähnlich ist. Nein, aber.
Sag mal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Und Aus. Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot. Hallo Martin.
Hallo Alexandra.
Hi Martin. Martin, wir sind bereits im Mai angekommen, im sogenannten Wonnemonat Mai, auch ein sehr beliebter Zeitpunkt, um zu heiraten. Viele versprechen sich da, dass sie sich lieben werden, bis dass der Tod sie scheide. Ein Blick in die Statistik zeigt uns allerdings, dass der Tod nicht unbedingt der Trennungsgrund oder Verursacher Nummer eins ist. Trotzdem, dieser Wunsch, es möge eine Verbindung ein Leben lang halten oder den Tod in einer gewissen Weise überdauern, der ist ja nach wie vor kein seltener.
Dein Wunsch, ob er ein Leben lang halten soll, weiß ich nicht.
Vielleicht. Ist das nicht mein Wunsch?
Nein, ist schon so eine romantische Vorstellung, das glaube ich schon. Nicht? Ich glaube, die Kirche sagt sogar, dass die Liebe ist stärker wie der Tod. Die Liebe überdauert den Tod, so die Idee. Mhm. Und ich glaube, dass für viele Menschen der Glaube an ein Jenseits was Trostreiches hat, weil man sie dann vielleicht wieder sieht. Ja, mhm. Das glaube ich schon, ja. Also das kenne ich von den Menschen in meinen Seminaren.
Also ich kenne auch diese Sprüche, das Leben endet, die Liebe nicht oder ja. Der Tod ist die Grenze des Lebens nicht, aber der Liebe und so, das habe ich im Ohr. Also das höre ich schon, seit ich bin. Interessant.
Ich habe mit einem Pfarrer geredet, da habe ich so diskutiert und dann sage ich, also ich kann an Gott glauben, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass es da einen Gott gibt und der hat das gemacht und warum soll es den geben? Und dann hat er gesagt, oh ja, für ihn ist es schon so, weil es die Liebe gibt. Mhm. Und das finde ich spannend. Also ich habe da jetzt keinen Zugang zu dieser Antwort oder zu dieser Vorstellung, mhm. aber scheinbar kann es für manche Menschen bedeuten, weil es die Liebe gibt in uns und zwischen uns, heißt es muss Gott geben, weil das scheinbar wahrgenommen wird, als würde das auch die Natürlichkeit übersteigen, weil ich könnte genauso sagen, es gibt Gott, weil es Angst gibt oder weil es Nierensteiner gibt oder weil es Herzklappen gibt. Aber also ich halte die Liebe für was evolutionsbiologisch klar Entstandenes und im Gehirn Stattfindendes mit der und der
Der Unromantiker von uns beiden.
Das heißt, unromantisch.
Bist du auch jemand, der sagt, das ist so eine chemische Reaktion, eine biologische?
Ja, es ist schon mehr wie unser Körper, aber nicht mehr im Sinn von, dass da was Unsterbliches dabei war. Also der Zugang erschließt sie mir nicht. Ja? Mhm. Aber diese Liebe ist gern was, ne, was sozusagen was ist, was uns übersteigt, was Transzendentes vielleicht, was uns überdauert. Ne? Auch die Esoterik bedient sich ja dieser Liebe, ne, dass man sagt, in der Esoterik vielleicht so Zugänge gibt wie, naja, die glauben jetzt nicht, dass da ein Gott sitzt mit einem weißen Bart und so weiter, aber dass sozusagen das Universum diese bedingungslose Liebe ist, in die wir dann wieder eingehen. Mhm. Diese bedingungslose Liebe. Und das ist eine starke Vorstellung. Ob das jetzt reicht zwischen Paaren, also bis der Tod uns scheidet, heißt ja, wenn wir gestorben bin, sind wir geschieden, Ende. Ja, also,
mhm. Also ja auch die Liebe das enden.
Ja, es heißt ja, nachher sehen wir uns auch nicht, weil Tod ist geschieden, Ende. Ja.
Aber das wäre immer interessant, welche Perspektive, ne? Also, weil je nachdem, der zurückbleibt, so wir jetzt mal von dem Zustand ausgehen, dass einer von den beiden stirbt, der zurückbleibt, dessen Liebe ist ja deshalb nicht zu Ende. Ja, also der hat ja den Schmerz, der hatte den Verlust und eigentlich liebt er die Person immer noch. Das ist der eine Blickwinkel, aber in vielen dieser Sprüche wird es ja so dargestellt, als würde auch die andere Person in irgendeiner jenseitigen Existenz auf mich warten, bis ich dann quasi auch sterbe und dann sieht man sich in welcher Form und Konsistenz auch wieder. Das ist halt so die zweite Geschichte.
Ja, sowieso. Und ich war halt da vorsichtig, weil wenn man sagt, bis der Tod uns scheidet, dann sind wir geschieden. Und dann kommst du ins Jenseits nachher um und der Mann ist schon 10 Jahre drüben und dann kommst du um und dann hat er schon lange andere. Ja, weil der Tod hat uns geschieden, Ende Gelände. Könnte auch passieren, weiß ich nicht, wie das dann ist. Ja.
Oder hast du nicht einmal eine Geschichte erzählt, wo du meint hast, irgendwie im Jenseits, was wenn man eigentlich sich in der Ehe gar nicht verstanden hat? Und dann auch noch im Jenseits quasi für die tatsächliche Ewigkeit zusammenkommen, ist auch nicht so das Grüne vom Ei. Schau mich an, das Gelbe vom Ei.
Ich kann nicht sagen. Wir reden jetzt da natürlich von einer sehr naiven Jenseitsvorstellung, aufgeklärte Geister, die an das Jenseits glauben werden, sagen, das sind Essenzen, die kann man sich nicht vorstellen und das ist halt dann, hat nichts mit unseren menschlichen Kategorien zu tun und so weiter und so weiter. Ne? Aber es ist halt nicht das auf diese menschliche Begrenztheit des Denkens herunterzubrechen und über das so nachzudenken. Ja.
Wir lachen, aber wahrscheinlich steckt schon auch so dieser ewige Kampf oder wie man es nennen möchte, die Sehnsucht nach dieser Unsterblichkeit schon auch dahinter.
Ja, ausschließlich. Also ich würde es gar nicht anders deuten können, als wie über diese Überwindung des Todes. Ne? Also dass der Tod auf jeden Fall nicht das Ende ist. Ne? Das steckt dahinter, hinter all diesen Annahmen. Ne?
Also, ja, man hat sich halt als Hauptgefühl die Liebe herausgesucht, ja, also so ein romantisches Pendant ein Stück weit, weil man könnte so ja auch das Überdauern mit einem anderen Gefühl gleichsetzen, aber mit Ekel oder so ist es nicht so
stark. Ja, ich glaube, weil bei der Liebe das Besondere sein kann, weil man da, glaube ich, auch meint, diese Agape, also diese nicht nur jetzt Liebe, so im romantischen Sinne, Mann liebt Frau oder Mann liebt Mann, also keine Ahnung, aber diese bedingungslose Liebe, also die vielleicht am besten dargestellt wird von der Mutter zum Kind oder so, ja. Also dieses Rätsel um diese völlige Hingabe und vielleicht auch Selbstaufgabe für einen anderen, ja. Obwohl, da muss man halt wieder nüchtern, also ich, der da nichts glaubt, würde sagen, naja, das sind auch ganz klar evolutionäre Einrichtungen in unseren Hirnen. Aber das, glaube ich, hat man da im Blick, also diese Hingabe, ne, wahrscheinlich ausgehend, wenn man jetzt die katholische Kirche nimmt, auch von Gott, ne, der die Menschen so bedingungslos liebt, dass er dann sogar den Sohn geschickt hat, den Sohn geopfert hat und was halt dann da alles so war, aus so einer bedingungslosen Liebe heraus. Ne. Die, glaube ich, hat man da im Visier.
Ja, aber auch nochmal, also wegen dieser, ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll, Todesangst kommt mir immer so stark vor, das Gefühl, aber eben auch, dass jede Trennung von wem auch immer ein Stück weit an unserer Endlichkeitsangst rührt, kommt ja auch daher.
Ja, völlig. Und man weiß es auch nicht menschheitsgeschichtlich, ne, es ist natürlich nicht zu sagen, manche Forscherinnen gehen davon aus, dass diese Idee dieser romantischen Liebe, diese Idee des einen, des Ein und Alles, der nicht da bis zum Ende meines Lebens bedingungslos liebe, ist offenbar vermutlich eine sehr junge menschheitsgeschichtliche Vorstellung, eine kulturell sehr junge Erscheinung dieser Idee. Wir wissen nicht, ob die Menschen vor 50.000 Jahren genauso empfunden haben oder sie das gedacht haben oder das die große Hoffnung war, da diesen einen Menschen zu finden, auf den sie alles hinzuspitzt. Überhaupt dieses Familienbild, das wir haben, ist menschheitsgeschichtlich ein sehr junges. Dieses Bild von Frau, Mann, Kinder. Ja. Und darauf konzentriert sich das ganze Leben und die Liebe. Das ist eine sehr junge Erscheinung.
Ist eine junge Erscheinung und die Jahrzehnte geben dem Konstrukt ja auch nicht unbedingt recht. Wäre interessant, ob zum Beispiel das dann auch bei einer Trauung im kirchlichen Rahmen immer auch noch mit diesem über den Tod hinausgehenden Aspekt gepredigt wird.
Das würde mich interessieren. Das weiß ich gar nicht, ich war schon lange auf keiner Hochzeit nicht mehr. Also ich komme mehr auf Beerdigungen, was ähnlich ist. Nein, aber
sag einmal.
Aber ich weiß es nicht, sagt man das noch, bist du tot? Nein, was? Sagt man das, bist du tot? Naja, sicher, wird schon noch manchmal Pfarrer wird das sagen. Ja, einer, der es sehr ernst nimmt.
Interessant ist, dass das ja auch, also ich war jetzt nicht auf so vielen Hochzeiten in meinem Leben, aber mich hat das aus Filmen extrem geprägt. in meinen jungen Jahren, jetzt muss ich das auch schon so betonen. Aber ob das jetzt beginnend mit Märchen war, die dann enden, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Da war ja auch immer der Tod mit dem Happy End in einer Schublade.
Ja, ja.
Oder halt eben in diesem Trauungsritual, wo das, bis das der Tod euch scheidet. Also weiß ich, dass mich das immer sehr ehrfürchtig gemacht hat.
Aha. Ehrfürchtig.
Ja, da miaut auch meine Katze.
Ja, die denkt sich ja, was aus. Ja, die sucht einen Kater. Aber was heißt ehrfürchtig, hat die gemacht?
Na, weil es so groß, also dieser Kontext, dass die Liebe und der Tod, das hat das irgendwie sehr aufgeladen emotional, dass das ist etwas sehr Großes ist, etwas, das überdauern muss. Ja.
Darum oder die soll, Ehrfurcht. Oder? Ehre ja, und Furcht. Ja.
Aha, schau.
Ehre und Furcht.
Ja, genau.
Da hat einmal eine ganz harte Aussage getätigt und hat gesagt, der Tod kann oft auch eine Lösung sein. Das wissen manche Verheiratete, hat er gesagt.
Ja, das hat den Nicht-Romantiker in dir natürlich gefallen.
Das hat mich sofort da geholt. Ja. Aber die Liebe und der Tod, wir haben sogar eine Folge, oder eine Podcast-Folge gemacht, einmal von eineinhalb Jahren,
die heißt
Eros Thanatossi.
Nein, habe ich nicht gelöscht. Den hast du nicht gelöscht.
Eros Thanatossi, haben wir die genannt. Ja. Weil Eros und Thanatos, kann man fast sagen, ist eine Medaille und zwei verschiedene Seiten einer und derselben Medaille. Ja. Genau. Nämlich auch diese, schon alleine in diesem Gefühl der Verliebtheit oder dieses Lieben, dieses Bindens, natürlich auch der Verlust schon drinnen steckt. Ne?
Natürlich,
viele, viele Leute sind auch deswegen bindungsunfähig oder können sich schwer binden, weil die Angst vor dem Verlust viel zu groß ist. Es ist aber nicht bewusst. Aber wenn ich jemanden so liebe, so sehr liebe, dann ist natürlich, wäre das unerträglich, wenn ich den verliere, sei es durch den Tod oder er verlässt mich. Darum gehe ich gleich gar nichts ein.
Ja, also, das verstehe ich. Wäre interessant, ob man das durchhält ein Leben lang und oder sich dann diese Bindungslosigkeit auf etwas anderes vielleicht fokussiert.
Auf einen Kotz. Auf
zum Beispiel. Oder auf, weiß ich nicht, vielleicht auch was Materielles oder ein Hobby oder sonst irgendwas. Also das wäre interessant.
Ja, Tiere spielen schon eine Rolle, glaube ich.
Wenn die Liebe, entschuldige, dass ich dich nochmal unterbreche, ich hirne gerade, aber wenn die Liebe quasi fürs Leben steht, ja, muss man ja wahrscheinlich im Laufe des Dahinlebens ein Gegengewicht als Angst aufbauen. Nein. Jetzt habe ich mich selbst überholt.
Ich weiß nicht, ja. Ich glaube, ja, ich kann dir nicht folgen.
Ich mir gerade auch
nicht. Keine Ahnung, was das ist.
Es passiert mir ständig.
Ja, ich weiß schon.
In meinem Kopf. Aber du wolltest was sagen. Tiere, meinst du, spielen da eine
große Rolle? Nein,
das weiß ich nicht mehr. Das ist schon ansteckend.
Schon alleine, glaube ich, diese bedingungslose Liebe hat ja was mit dem Tod zu tun. Vielleicht auch deshalb, weil es sozusagen auch so eine Form von Selbstaufgabe ist, von Hingabe ist. Und wenn ich jemanden bedingungslos liebe, dann bedeutet ja das, ich verströme meine Liebe, ohne zu erwarten, etwas zu bekommen. Ohne, dass da was zurückkommen muss. Das ist ja eigentlich sozusagen,
um
das
war ja schon
eine Form der Erleuchtung. Genau. Mhm. Ja, und diese Hingabe, diese Selbsthingabe hat ja auch was, denke ich mal, schon was insofern mit dem Tod zu tun, auch weil es da um diesen Kontrollverlust ein Stück weit geht, also um dieses aus der Hand geben, ne? Also ich verströme mich ohne Ziel und ohne Erwartung oder so.
Aber glaubst du, machen das Menschen?
Ich sag, da ist mir schon erleuchtet, ja, das wird
so, ach so, ja.
Ne? Weiß ich nicht.
Ja, also, weil ich ja nicht so die Stärke von uns Menschen nicht zu erwarten. Gar nicht.
Wir, Erleuchtung, da sind wir Lichtjahre weg, weil wir hängen immer nur bei den Rituale fest. Wir brauchen pausenlose Rituale und auch religiöse Rituale und das ist eher ein Zeichen von nur lange nicht erleuchtet. Ne? Also, wenn wir das nicht mehr brauchen, dann hat man vielleicht was erreicht. Der Buddha hat einmal gesagt, zu seiner Zeit hat es ja schon die Rituale gegeben, zum Ganges gehen, diesen heiligen Fluss. Sie dort waschen und diese rituellen Dinge machen, diese Ganger, ne, diese Gange, die Ganges. Und der Buddha hat gesagt, ne, warum zur Ganger gehen? Sie ist nur Wasser. Und das kann nur der Erleuchtete sagen, ne? Und so empfinden. Aber wurscht, wo wollen wir gar nicht hin. Ein Pfarrer hat einmal gesagt, weil man oft sagt, ne, im Jenseits sieht man sie dann wieder. Und hat einmal ein Pfarrer gesagt, ja, es müsst ihr bedenken, man sieht aber dann dort alle wieder. Ja, also Ole, ja. Also nicht nur das gern gehabt hast, sondern richtig Ole. Ja.
Das wäre spannend, ob man, so es es gibt, dann auch jene sieht, die schon Generationen vor uns da waren. Oder ob nur aus der Zeitspanne unseres Lebens die Menschen wieder dort
aufschlagen. Ja, da hilft eh nichts, weil dein Urgroßvater und sein Sagas kennst du nicht. Ne?
Ah, das kann ich schon rausrecherchieren.
Also gestern drüben in einem Archiv. Oder so.
Ja, da gibt es mittlerweile DNA-Tests, das haben sie im Jenseits sicher auch. Also so gesehen.
Bestimmt.
Sicher. Wenn schon, denn schon. Also die gehen ja auch mit der Zeit.
Wir kriegen sicher Zuschriften, weil wir so, uns so lächerlich machen.
Ja, dieses, weil wir so unwissend sind. Ja.
Wir werden nicht dahin kommen. Nicht.
Nein. Diesen Jenseits-Podcast wird es nie geben im Jenseits. Also,
niemals. Ja. Der ist dort verboten, der ist zensiert. Da hört man immer nur die Begrüßung.
Und dann werden wir verschluckt.
Genau.
Ja, irgendwie sind wir trotzdem jetzt abgekommen von unserem bis dass der Tod uns scheidet, Gedöns.
Ja, was willst du denn damit sagen?
Na, es ist mir nur eingefallen, weil jetzt wann im Monat Mai ist und mir ist dieser Satz so eingefallen und ich habe den eben so eingeprägt in mir drinnen und ich wollte diese Sehnsucht, die dahinter steht mit dir, mir genauer ansehen. Das war meine Motivation.
Ja, ich glaube, dass nicht eben immer, also das vermutet ich als nüchterner Trockenheitsfanatiker manchmal, also das wird auch, ne, nebst dem hirnphysiologisch-evolutionsbiologischen Moment, denn das hat auch natürlich um diese Überwindung des Todes geht letztlich. Ne? Was bleibt in irgendeiner Form?
So tröstend ich mir das tatsächlich vorstelle, wenn man wirklich daran glauben kann, in der Stunde eines Todes, einer derartigen Trennung, so interessant fände ich die Frage, was würde mit Liebenden passieren oder was würde es mit Liebenden machen, die das hier und jetzt tatsächlich als den einzigen Moment, den sie miteinander haben, sehen können. Weißt du, was ich meine? Dass man wirklich, wenn beide fix der Ansicht sind, es geht vorbei. So schön es ist, es wird vorbeigehen und wann es vorbei sein wird, wissen wir halt nicht. Ob das vielleicht die Wertschätzung für das Miteinander und für den Moment erhöhen würde, davon gehe ich aus.
Ja, aber das werden religiöse Leute auch haben. Ne? Man kann jetzt wahrscheinlich nicht sagen, dass Nicht-Religiöse, die an nichts glauben, so wie da intensivere Momente erleben, weil sie sich dieser Vergänglichkeit gewahr sind. Ob die da mehr Intensität erleben wie religiöse Leute, weiß ich, glaube ich nicht. Weißt du, Mann?
Ja, nein, nicht unbedingt intensiver, aber ja, vielleicht diese Bewusstheit eher haben, ne? Also wenn ich in mir, wenn auch nicht so bewusst, aber vielleicht, weil in mir einfach dieser Gedanke, dass wir uns irgendwann auch, so dieser Tod gehört halt zum Leben und irgendwann sehen wir uns wieder. Natürlich ist das traurig, natürlich ist das ein Schmerz, unendlich, traue ich mir gar nicht an, Maß hinter irgendwie das in der Qualität zu vergleichen. Das steht außer Zweifel, aber ob da nicht ein Teil in mir sich auf das auch ein Stück weit verlässt. Weißt du, was ich meine? Dass man sagt, irgendwann, es ist nie zu Ende geschrieben, die Geschichte. Also wenn so etwas in mir halt, unsere Geschichte wird nie zu Ende sein. Wenn auch in einer anderen Konsistenz, Existenz, wird Energie oder was auch immer, wird sie immer noch weitergehen. Ob man...
Ich weiß schon, was meinst, ja.
Ja, aber es ist andererseits wahnsinnig tröstend. Also alle, die jemanden verlieren und in sich dieses Gefühl haben, es ist ja am Ende dann auch egal, zu wissen oder zu hoffen oder zumindest die Hoffnung haben. Ich sehe den wieder oder ich spüre die Nähe irgendwann in irgendeiner Form wieder. Das kann bei allem Schmerz sicher ein unglaublich schönes Gefühl sein.
Ja, ich weiß nicht genau. Also ich meine, bei Trauernden, die akut betroffen sind, so aus meiner Praxis auch oder in der Zeit der Krisenintervention, also alle, der Gläubige und der Nicht an diese ewige Liebe Glaubende, müssen beide dasselbe durchmachen natürlich. Also es bleibt da denn an das Wiedersehen Gläubigen nichts an diesem Schmerz und diesen trauerpsychologischen Herausforderungen erspart. Das war mir noch nicht untergekommen. Zumindest mir war noch niemand untergekommen. Dass für viele das dann ein Trost ist und sich dann sozusagen damit manchmal wieder etwas trösten können, das ist mir schon klar. Aber es bleibt den Menschen nichts von diesem Prozess erspart. Eine Neurologin hat einmal schön gesagt, wenn ein ganz bedeutsamer Mensch verstirbt, muss man sich das so vorstellen, als würde man uns ohne Narkose einen Arm ausschneiden, der Schmerz. Und dann muss das Gehirn langsam integrieren anfangen, dass es diesen Teil nicht mehr gibt. Dieser Aspekt bleibt, glaube ich, niemand erspart. Also ich glaube, dass auch ein religiöser Mensch sagen würde, wenn ein ganz bedeutsamer Mensch stirbt, dass der auch diese Amputationsmetaphern verwenden wird und sagen, es ist ein Teil gestorben in mir, es hat mir was rausgerissen, ich bin nicht mehr ganz. Ja? Also das würde seine Psyche genauso erleben. Davon gehe ich aus. Vor allem passt es ja wunderbar zu unserem Podcast-Titel, wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot. Ja, also es sind manche Leute in meinem Seminar dann, die kommen ins Seminar zu diesem Jenseits-Reflexionstag Und dann frage ich die Leute, über, sage ich, warum seid ihr da und so weiter. Und dann sagen manche ja, ja, wird der Titel so angesprochen. Manche finden ihn lustig, manche finden ihn provokant. Und manche sagen, ich habe mir dann gedacht, es stimmt eigentlich. Weil ich glaube an ein Jenseits und bin religiös oder was auch immer. Aber der ist trotzdem tot. Ne? Mhm. Also, wenn mein Mann stirbt und ich glaube an ein Wiedersehen oder an ein Jenseits, ist wurscht, aber er ist jetzt trotzdem tot. Mhm. Ne?
Diese Verbindung ist abgeschnitten.
Ne? Genau, und ich glaube, dass die, ja, die Verbindung abgeschnitten, da würden Leute sagen, nein, ich spüre ihn die ganze Zeit und der ist schon irgendwie da. Ja? Da wird es gleich Menschen schon reißen. Da sagen, hey, abgeschnitten ist da nichts. Mhm. Aber erspart bleibt der Psyche das vorhin genannte nicht. Das hätte ich zumindest noch nicht gesehen. Ja? Mhm. Dass wer sagt, na, der Schmerz ist jetzt gar nicht so tragisch und das ist weitgehend in Ordnung, weil es dauert halt jetzt nur 20, 30, 40, 50 Jahre, bis ich stirbe und dann sehe ich ihn eh wieder. Mhm. Ne? Ja. Also so wie wenn die Tochter nach Australien geht und sagt, ja, nächstes Jahr, freilich sind wir jetzt traurig und muss warnen am Flughafen, aber wir fliegen eh in ein paar Monate noch. Mhm. Ne? Mhm. Also das hätte ich noch nicht gesehen. Also ich nicht, das mag jetzt geben, ja, aber darum passt der Titel so gut. Ne?
Das stimmt.
Wer ein Jenseits glaubt, ist trotzdem tot.
Das stimmt, ja. Also vielleicht belasse ich es heute mal mit diesem Thema für den Moment, mit einem Zitat, das ich da von Arthur Schopenhauer gefunden habe. Der sagt, der Wechsel allein ist das Beständige.
Ah ja.
Mit dem kann ich immer was gut anfangen.
Ja, schön.
Martin, ich komme dann für heute noch auch zu unserer, zu deiner Lieblingsrubrik, zugeschickt.
Ja, zugeschickt.
Zugeschickt, dass ich es mir merke, das ist jedes Mal die Herausforderung. Zugeschickt, nachgefragt, alles Mögliche schwirrt durch meinen Kopf, aber tatsächlich haben wir sie zugeschickt genannt und uns hat jemand gefragt, was es eigentlich mit dem, das immer ist wieder bei Ritualen, mit dem sogenannten Leichenschmaus auf sich hat, welcher Sinn da dahinter steckt.
Oh.
Bitteschön.
Der Leichenschmaus. Das Wort an sich ist schon schön. Ne? Kinder, die manches wörtlich nehmen, die glauben, wir essen da jetzt den Toten auf. Ne? Leichenschmaus, das ist schon einmal ein spannendes Wort.
Ja, stimmt.
Das ja.
So gesehen,
aber selbst das ist nicht so weit hergeholt. Weil
Leib Christi essen, ist das nicht auch?
Leib Christi essen die Katholikinnen jeden Sonntag. Ja? Also dieses Einverleiben von jemand Geliebten, das ist gar nicht so weit hergeholt. Ne? Also auch die Trauernden wollen ja den verstorbenen geliebten Angehörigen in sich weitertragen, in sich nicht auch nur verlieren, bei sich haben, ganz tief drinnen haben und haben auch Angst, dass er vielleicht innerlich auch noch weggeht, dass mit der Zeit die Erinnerung an die Stimme verblasst und so weiter. Und das will man nicht. Man will ihn ja bei sich haben, in sich haben. Also das jetzt nur zu dem Beispiel Leichenschmaus. Ne? Und eben, wunderbar, das Ritual in der Kirche, ne? Die essen tatsächlich den Leib Christi. Und wir sagen ja, wenn wir gerade vorhin bei der Liebe waren, ne? Wenn man ganz voll lieb hat, dann sagt man, ich konnte die fressen. Ich habe die zum Fressen gern. Ne?
Ja, ja.
Also man will ihn ja einverleiben. Ne?
Stimmt.
Mit Haut und Haar kommt man fressen. Ne? Aber das hat eigentlich nichts, glaube ich, also mit Leichenschmaus. Ja. Also das Ritual an sich, soweit ich Bescheid weiß, jetzt in unseren Breiten, zum Beispiel bei uns in unserer Region heißt es ja nicht Leichenschmaus, sondern Zehrung. Ja, und das kommt offenbar tatsächlich von Zehrung, also von Wegzehrung. Ja? Also eine Pfarrgemeinde war früher so definiert, man hat bei der Kirche einen Zirkel eingeschlagen und eine Stunde Umkreis Fußweg, das war eine Pfarrgemeinde. Hm? Okay. Diese Pfarrgemeinden sind heute nur so eingeteilt, darum haben wir den Umstand, dass die politischen Gemeinden andere sind als die Pfarrgemeinden. Es kann sein, dass ich in Schlüsselberg wohne, aber zur Pfarre Schollerbach gehe. Zur Pfarrgemeinde Schollerbach. Und jetzt haben die Leute natürlich früher zu einem Begräbnis weit hergemessen und wieder weit heimgemessen. Und das war sozusagen die Zehrung, ne, die Wegzehrung, dass man da was isst, dass man wieder heimkommt. Und natürlich hat der Leichenschmaus viele, viele Aspekte, auch trauerpsychologischer Natur. Die Menschen, wenn man am Grab steht, und es wird der Sorg versenkt. Dieser Schmerz nochmal, diese Unwiederbringlichkeit, diese Radikalität des Verlassen und Hergeben müssen, ja, und verlassen werdens. Jetzt ist es wirklich vorbei. Der Sorg wird da versenkt. Ist nochmal so ein großer Schmerz. Die Psyche kommt nochmal so in Ausnahmezustand und dissoziiert vielleicht ein Stück, also entrückt. Und essen und trinken halt Leib und Seele zusammen. Sagt man nicht umsonst. Ja. Also das holt uns wieder mehr in den Körper nachher. Ich habe bei der Krisenintervention öfter mal, wenn ich bei der Krisenhilfe, wenn ich Leute länger begleitet habe, in diesen ersten Tagen vielleicht regelmäßiger dort war eine wichtige Frage, wir haben sie was gegessen. Ja? Mhm. Und ich habe eine einmal gezwungen, also nicht gezwungen, wir haben einen sehr guten Kontakt gehabt und ich habe gesagt, so Schluss, aus, Ende, jetzt wird was gegessen. Sie muss ein bisschen was essen, ja, weil die psychische Stabilität geht da völlig verloren. Ne? Und ich habe dann Spiegeleier hergerichtet und so ein Zeug.
Nervennahrung.
Ja, komplett. Ne? Und alleine schon den Grund. Dann hat das Zusammensitzen bei der Zehrung, wie man sagt, also diesen Aspekt oft, es kommt natürlich auf den Todesfall an. Ne? Also wenn da jetzt der Kind gestorben ist, spült sich das nicht ab. Aber dass man dann beieinander sitzt, über den Verstorbenen redet, auch lustig wird. Ne? Dass dann da Leute da sitzen, die wir schon ewig nicht mehr gesehen haben. Vielleicht den Arbeitskollegen vom verstorbenen Mann. Und der erzählt Geschichten, die keiner kennt, weil man, ne, weil nur er in der Arbeit erlebt hat. Und, oder vielleicht der, der mit ihm vor 50 Jahren beim Militär war. Mhm. Und was da war. Und solche Geschichten. Ne? Das kann extrem trostreich sein. Kann sein. Ne?
Kann sein. Und ich glaube, manche empfinden es vielleicht sogar als schwierig, ne, in zu so einem Zeitpunkt dann sich zusammenzusetzen, gesellig.
Das ist immer ambivalent. Ne? Solche Rituale, wenn man sagen, diese Zehrung oder dieser Leichenschmaus, ist also ein typisches Ritual, das vielleicht gerade heute in Landgemeinden gemacht werden muss, nahezu, ne? Weil es also sozialer Druck dahinter. Da sieht man dann natürlich immer diese Zweischneidigkeit von so Ritualen. Ne? Aber das hat auch was Trostreiches. Und ich habe einmal gehört, dass anscheinend in Teilen von Hamburg, dass man da sagt zum Leichenschmaus, Trösterle.
Ja? Oh, süß.
Trösterle. Mhm. Mhm. Also da gibt es sicher noch viel mehr dazu zu sagen und da wissen Leute sicher noch viel mehr zu dem, was das alles für einen Sinn hat. Hm. Aber es ist, da ist schon eine Idee dahinter. Ne? Das ist nicht umsonst entstanden, sozusagen.
Es hat eine Funktion.
Ja.
Wenn auch nicht mehr die der Wegzehrung, aber.
Wahrscheinlich nicht. Nein, sicher nicht.
Es gibt den Drive-In. Aber anders, ja. Ja. So traditionelle Gerichte sind ja dann, glaube ich, bei uns das Schnitzel oder auch das Rindfleisch.
Das ist ein Frevel. Schnitzel ist ein Frevel.
Das ist ein Frevel.
Der Klassiker war, also bei uns, in Oberösterreich, in manchen Gegenden, so wie bei uns im Hausruckviertel, da ist vollkommen klar. Rindfleisch mit Semmelgrün.
Ja, nur das. Gibt es da nur dieses eine Gericht?
Rindsuppen vorher aus diesem Rindfleisch, Rindfleisch mit Semmelgrün und dazu die Todensemmel. Das ist eine ganz große handgemachte Anissemmel. Und die hat früher der Bäcker wirklich im Ort nur gemacht, wenn ein Todesfall war. Ach. Die hat es sonst nicht gegeben, nur zur Zehrung. Früher. Mhm. Und wenn ich am Markt gehe bei mir, ich wohne am Südbahnhofmarkt gleich in der Nähe und da gibt es eine super Bäckerei mit einem spitzen Gebäck und die haben diese riesige Anissemmel immer. Mhm. Die haben es immer. Und ich gehe oft hin und sage dann zur Verkäuferin oft, ich hätte gerne eine Todensemmel. Ja, dann schaut mir die völlig blöd an, weil die kennt das natürlich nicht, den Ausdruck. Dann sage ich, hätte gerne eine Todensemmel.
Das tut dann wieder deinen Spaßmoment, gell? Aber das heißt, da geht man nicht jetzt unbedingt auf kulinarische Vorlieben des Verstorbenen ein, wenn der erst Vegetarier war oder, weiß ich nicht, bei mir wird es wahrscheinlich eher Spaghetti.
Sonst weiß ich nicht,
ja. Spaghetti geben bei mir und Berner Würstel.
Ja, wenn sich der Verstorbene gewünscht hat, dass er das will, dann wird es natürlich gemacht, ne? Aber ja.
Und Rotwein gibt es bei mir auch.
Ach so, ja, da komme ich sowieso nicht, ja. Was gibt es? Spaghetti und was?
Okay. Spaghetti und vielleicht Berner Würstel. Oder einer noch. Weil es großartig schmeckt. Ja.
Spaghetti.
Da kommst du nicht.
Na, dann komme ich nicht.
Was hättest du denn gern? Du willst bei Anna für dich.
Rindfleisch mit Semmelgrün.
Und eine Anissemmel.
Und eine Anissemmel und eine gescheite Suppen vorher.
Ich werde das testamentarisch hier mit.
Und hinten noch ein Kardinalschnitten. Das war gut.
Ein Kardinalschnitte?
Ja.
Okay. Na gut, da siehst du, vielleicht wäre das eine gute Idee, dass man kulinarische Vorlieben im Vorfeld aufnimmt. Zeiten
niederschreibt. Ja.
Genau, und dann das so nur noch ordern muss, dann wird das heute, werde ich das notariell noch festhalten, dass du dein Tafelspitzgedöns mit Anissemmel und danach Kardinalschnitt.
Rindfleisch mit Semmelgrün.
Semmelgrün. Na gut. Ich sehe schon. Bei mir gibt es Leichenschmaus mit Lunchpaket, was sich jeder selbst mitnimmt.
Bei dir hätte ich mir gedacht, gibt es nur Alkohol.
Ja, na, Rotwein sowieso.
Ja.
Natürlich, ja, klar. Ja. Martin, also wir erinnern wieder Fragen, Wünsche, Anregungen bitte auch weiterhin, ob Leichenschmaus oder nicht, per Mail an uns und aus@gmx.net oder per Kurznachricht auch gerne auf unseren privaten Facebook- oder Instagram-Seiten. Über deine Homepage kann man dich auch erreichen und vor allem findet man dort alle Infos zu dir und zu deiner Arbeit, alles unter www.martinprein.at.
Die Homepage wird jetzt dann etwas überarbeitet werden.
Kriegt ein Facelift.
Facelift und es wird klarer kommuniziert, dass ich ja auch Psychologe bin und eine psychologische Praxis habe, wo Menschen mit allen Themen natürlich, die sich belasten oder beschäftigen, kommen können und nicht nur, wenn es um das Thema Tod oder Trauer geht.
Also auch mit Liebeskummer?
Liebeskummer, Selbstwertthemen, Schwierigkeiten, die man halt hat im Berufsleben, im Privatleben, Dinge, die einen schon länger plagen, keine Ahnung, was jetzt so ein Leben hergibt. Ja.
Sind alle willkommen bei dir.
Sind alle willkommen, ja.
Sehr schön. Genau. Dann sage ich danke für unser heutiges Gespräch,
ja,
Martin.
Ja, danke auch.
Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, ich auch.
Und aus, musst du sagen.
Ah ja, und aus.
Und aus, Papa.